Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute mit einem Gast, mit dem wir das Motorradfahren nochmal ganz neu kennenlernen. Egal ob im Wald, am Strand, auf der Skipiste oder auf über 4000 Meter Höhen, es gibt eigentlich keine Situation, in der er das Motorrad noch nicht bewegt hat.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ah, scheiße.
Das ging mal wieder in die Hose. Mensch, Jan, jetzt hast du einmal so performt. Ich war so stolz auf dich. Und wenn ich nicht wüsste, weil die Kamera gerade eben noch an war, dass du einen Flensburger trinkst, man hätte es nicht gemerkt. Also.
Das stimmt. Herzlich willkommen. Hallo an alle, die zuhören. Hallo Michel. Wir müssen mal wieder mit einer demütigen Entschuldigung starten. Also die Idee ist, letzte Mal nach 3-4 Bierchen zusammen vor einem und demselben Mikrofon zu sitzen, die war echt nicht aus der Kategorie oberschlau, sondern eher dumm und dämlich. Also miese Qualität, heute wieder in gewohnt mittelmäßiger Qualität, dafür aber mit einem Premium-Gast, so viel können wir jetzt schon sagen, aber starten wir erstmal wieder langsam rein. Michel, wie geht's dir, was ist passiert seit der letzten Woche?
Oh, du wirst es nicht glauben. Es ist nämlich tatsächlich einiges passiert und ich kann mir eigentlich gar nicht erklären, wie das passieren konnte, weil die letzten Tage und letzten Wochen waren eigentlich so von Arbeit geprägt, dass nebenbei eigentlich fast kein Freiraum für so Quatsch war. Aber Achtung, Achtung, du wirst es nicht glauben, ich habe ein neues Motorrad.
Nee.
Doch.
Willst du mich verarschen?
Nee, würde ich nie tun. Also mit sowas macht man keine Späße. Nein, ich habe tatsächlich ein neues Motorrad. Allerdings ist, wenn ich sage, ich habe ein neues Motorrad, ist es eigentlich nicht korrekt. Mein Papa hatte ein Motorrad oder hat ein Motorrad. Das habe ich ihm vor einigen Jahren mal aufgeschwätzt. Eine Suzuki GSR 600. Die meisten werden dieses Modell wahrscheinlich nicht mehr kennen. Beruht auf dem GSXR Aggregat 600er. Und ist aber so ein Naked Bike.
Klassisches Motorrad, was man seinem Vater an die Backe schmiert.
Ja, wenn man so, ne, so die eierlegende Wollmilchsau, ne? Jetzt, ich will nicht so viel Geld ausgeben, aber es soll irgendwie was Solides sein. Und Suzuki ist ja eigentlich immer solide. Ich meine, es ist nicht das hübscheste Motorrad, das muss ich einfach sagen. Auf jeden Fall habe ich die ihm aufgeschwatzt, ne? Und wie das halt so bei aufgeschwatzten Dingen ist, wurde halt jetzt nicht so exorbitant häufig genutzt. Und jetzt letztes Jahr ist er dann auf den Trichter gekommen, ich muss das jetzt intensivieren, haben wir dann einen Haufen Kohle in das Moped gesteckt und so alles einmal rundum neu gemacht und so und dann lief das auch und neue Reifen und Inspektionen und hast du nicht gesehen, neue Batterie, so, ne, raus aus der Garage, reaktiviert und dann ist er ein paar hundert Kilometer damit gefahren und dann stand das Ding wieder in der Garage. So, und jetzt wollte er es diesem Sommer wieder reaktivieren nach Monaten Standzeit und dann ging die Fuhre wieder nicht. Beim letzten Mal war die Ursache, dass das Motorrad wirklich jahrelang stand und das Benzin in der Benzinpumpe verharzt ist und deswegen die Benzinpumpe kaputt war. Also Marc Bornhäuser, den habe ich an der Stelle ja schon mehrmals erwähnt, der sagt immer, ne, Standschäden sind die schlimmsten Schäden. Hat er recht gehabt, war eine teure Aktion. So, und jetzt stand das Ding halt über den Winter, der Tank war nicht voll und das hat halt einfach einen Metalltank und jetzt ist das Ding verrostet, jetzt ist die Benzinpumpe wieder am Arsch gewesen. Und mein Vater hat gesagt, ne, hat er keinen Bock drauf, ich soll mich jetzt drum kümmern. Und die Motivation.
Ja, okay, dann hast du ja aber kein neues Motorrad.
Achtung, 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 Achtung. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ne? Wir haben aber jetzt so einen Deal. Ne? Das Motorrad ist jetzt bei mir. Ich soll mich drum kümmern, dass das jetzt wieder fährt. Das bleibt auch hier, weil meine Freundin jetzt tatsächlich einen Motorradführerschein machen will. Die nächste große Nachricht. Alter. Und jetzt baue ich quasi für sie. Wieder auf ist falsch, ne? Ich versuche jetzt das Moped wieder zum Laufen zu bringen, es vielleicht ein bisschen hübscher zu machen und das quasi so als Einstiegsmoped für sie zu gestalten. Und mein Vater hat sich quasi so diese Joker-Option erhalten, dass er gesagt hat, naja, wenn ich denn dann einmal im Jahr Lust habe, so nach dem Motto damit zu fahren, dann organisierst du das. So, also wie gesagt, es ist immer noch im Besitzstand meines Vaters, aber eigentlich wohnt es jetzt hier bei mir in der Garage. Ich werde es jetzt wieder fit machen. Wird auch eine interessante Geschichte, weil ich ja da nicht so versiert bin. Ja, meine Simson, die habe ich jetzt ein Jahr, glaube ich, ne? Die habe ich noch nicht angerührt, seitdem es in der Garage steht als Restaurationsprojekt. Genau, jetzt schon das nächste Projekt in der Garage. Ich hoffe, ich kriege das über den Winter hin. Auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf und bin so ein bisschen voller freudiger Vorfreude.
Ey, es ist so traurig. Also es kam ja schon öfters auf, wie ist eigentlich die Beziehung zwischen dir und mir? Wir können eigentlich schon sagen freundschaftlich, aber ich erfahre es einfach nicht. Dann in so einem Podcast vor allen Leuten wird mir dann sowas erzählt, ja, ist einfach eine Frechheit.
Also Achtung, jetzt muss ich ja entschuldigenderweise dazu sagen, ne? Das ist jetzt wirklich letztes Wochenende passiert und du weißt ja, ich war unterwegs und viel Arbeit und so und ich habe nicht kommuniziert. Das, und ich habe auch gedacht, ne, der Überraschungseffekt, ne, und das hat sich ja auch bestätigt, ne, der ist halt einfach am schönsten, wenn ich dir das jetzt hier so eiskalt vor den Latz knalle und dann, ne, so, ne, Klassiker, so, voll gut, hat gut funktioniert. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden mir beipflichten, das war die richtige Plattform, um diese News zu droppen.
Geht so. Pass auf, bevor wir nämlich auf unseren heutigen Gast zu sprechen kommen, und da will ich nämlich gar nicht mehr so lang hinkommen, muss ich natürlich wieder den klassischen Downer einmal bringen.
Oh.
Vor dieser Sendung ist mir aufgefallen, dass ich kommenden Montag gar nicht arbeiten muss, weil es ist ja Allerheiligen in Bayern, Feiertag, der 1.11. Und dann dachte ich, warte mal, ist Feiertag, der 1.11.
Oh, Saisonkennzeichen.
Alter, ich bin ja Bruchstrichfahrer und ich habe vor 2-3 Wochen noch zu meiner Freundin gesagt, so ey, so wenig wie dieses Jahr bin ich noch nie gefahren. Ich glaube, 4000 Kilometer stehen auf dem Tacho oder so. Ich kam einfach zu nix und das hat mich vorhin getroffen wie ein Schlag, weil ich weiß, dass ich morgen, also heute ist Donnerstag, der Tag, an dem wir aufnehmen, morgen, ergo Freitag, muss ich einfach noch knallhart arbeiten. Und Samstag fahre ich übers Wochenende zu meinen Eltern. Mit Hund
doch
und
meiner
Schwester.
Ach so, nee, okay.
Hund und Schwester, das wird ein bisschen schwierig auf dem Motorrad, beides zusammen. Die Saison ist für mich gelaufen.
Also ich muss an dieser Stelle erzählen, das werde ich jetzt auch ein bisschen abfacken, denke ich. Ich habe gestern die GSR, die ich jetzt von meinem Papa mitgenommen habe, aus meinem Transporter rausgeräumt und in die Garage gestellt und dafür meine Street Triple in den Transporter reingestellt. Weil ich jetzt ja ab morgen dann frei habe und Ganzjahresfahrer bin. Also morgen muss ich noch arbeiten, aber danach habe ich erstmal ein paar Wochen frei und Ganzjahresfahrer bin. Und ich werde tatsächlich hoffentlich, wenn hier nicht der Medikan, der sich jetzt gerade über dem Mittelmeer zusammenbraut, wenn der nicht nach Mitteleuropa weiter reinzieht, dann werde ich die nächsten Tage bei hoffentlich noch angenehmen Temperaturen nutzen, um Motorrad zu fahren natürlich.
Okay, weißt du was, es fuckt mich jetzt so ab, dass ich mir gerade den Vorsatz gemacht habe, ich kümmere mich morgen um Ganzjahreskennzeichen. Das regt mich so auf.
Das finde ich sehr gut. Wir hatten da auch diese Diskussion schon, ne? Wir haben das
ja quasi
Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt,
ne? Ja, bla bla bla. Die ist übrigens recht schlecht, wenn man sich bedenkt, dass ich da von 6.000 Kilometern ausgegangen bin, jetzt nur 4.000 gefahren sind. Ich glaube, wir kamen auf 50 Cent pro Kilometer. Das heißt, bei einem Drittel weniger gefahren.
50 Cent pro Kilometer. Ach so, wegen der
wenn du auf Kilometer rechnest, bin ich jetzt bei 70 Cent oder so. Scheiß drauf. Egal, wir kommen zu unserem heutigen Gast. Wir haben schon wieder viel zu lange gesabbelt und ich weiß überhaupt nicht, wie ich ihn vorstellen soll. Ich habe ihn 2017 im Rahmen eines Projektes, damals war ich so ein Social-Media-Fuzzi, kennen und lieben gelernt. So viel kann man schon sagen. Und ich weiß gar nicht, welchen Punkt aus seiner Vita rund um das Motorradfahren ich hier jetzt wirklich nennen soll. Er ist irgendwie ein, wie sagt man, Tausendsasser. Macht irgendwie alles, ist überall unterwegs, er ist das Race to the Clouds gefahren, vielleicht kennt der eine oder andere schon, wofür das dann tatsächlich steht, ist die Skipisten mit Motorrad berghoch gefahren, ist auf Sandbahn unterwegs, Rennstrecken unterwegs, ist Instruktor, freier Journalist, meine Damen und Herren.
Jan, ganz kurz, bevor du jetzt den Namen droppst, muss ich eins sagen, das muss ich noch hinterher schieben, er ist einfach all das, was Jan und ich nicht sind.
Thilo Günther. Hallo Thilo.
Hallo Thilo.
Ja, sehr geil anmoderiert. Hallo ihr beiden. Vielen Dank, dass ich bei euch mal mitmachen darf, bei eurem schönen Podcast. Freue ich mich drauf, ja.
Sehr gerne. Thilo, jetzt wissen wir, ich wusste gar nicht, was ich, wie gesagt, rauspicken soll. Vielleicht fängst du an. Erzähl den Zuhörerinnen und Zuhörern, wer bist du, was machst du, wie würdest du dich selbst beschreiben?
Also mein Name ist Thilo Günther, ich bin 42 Jahre alt mittlerweile. Fahre seit 40 Jahren Motorrad ungefähr.
40?
Also, verdammte Axt.
Ja, 40 ungefähr. Also das ist so gekommen, meine Eltern sind auch motorradbegeistert und Motorrad gefahren. Und mein Vater ist damals mit mir auf eine Messe gefahren und hat, ich glaube, wie jeder angefangen hat, im jungen Jahren eine PW50 gekauft mit Seitenwagen. Und dann, bevor ich vernünftig Fahrrad fahren konnte, bin ich dann mit der PW50 durch den Garten gefahren. Und das hat sich dann über die Jahre natürlich immer mehr entwickelt. Und ist dann da, wo ich jetzt so bin, ne? So, ja. ich habe noch zwei Geschwister, die haben dann die Mopeds quasi übernommen, die PW50 oder jedes andere Motorrad, was wir gefahren hatten. Unser Vater hat die immer repariert und wir hatten eine eigene Strecke im Garten. Die ist dann ein bisschen ausgesourced worden auf die Wiese. Dann hat man eine eigene Motocross-Strecke und so hat das alles angefangen, das Ganze, ja.
Also mal im kleinen Stil sozusagen, ne? So mit schon die kleine eigene Motocross-Strecke vom Feinsten, sage ich nur.
Ja, aber natürlich nicht so, wie das heute ist. Heute sind die ja mit 6, 7 Jahren, haben die ja schon eigenen Trainer und so. Also unser Vater hat uns einfach das Motorrad dahingestellt, da ist das Gas und wir sind gefahren und dann so eine PW50, die hat Getrennschmierung, also dann sind wir so lange gefahren, das Öl war dann irgendwann alle, dann war das Ding fest, dann wurde geschraubt, dann wurde zugeguckt, da hat der Vater uns dann, oder mir, ich war der Älteste, mir gezeigt, wie das halt geht, ne? Kopf runter, Zylinder runter, dann wurde zusammengeschraubt, oder erst nur zugeguckt, wo ich kleiner war, aber wo man dann größer wurde, dass man das auch alles selber handeln kann. Aber ich sag mal, zu den fahrerischen Sachen, das haben wir uns dann immer selber beigebracht. Unser Vater hat das immer repariert, hat uns auch immer was zu fahren besorgt, aber so richtig mit Rennen fahren und so ein richtiges Motocross-Motorrad, das war dann bei mir, da war ich so 15, da gab es dann ein richtiges Motocross-Motorrad und dann habe ich welche kennengelernt, die mich mitgenommen haben und mit 18, wo ich selber einen Führerschein hatte, einen Autoführerschein, dann bin ich dann tatsächlich Rennen gefahren, also Motocross-Rennen, damit fing das Ganze so an.
Da muss ich an der Stelle dazu sagen, ich kenne Thilo Günther tatsächlich länger als er mich. Wir haben uns nämlich nicht persönlich kennengelernt, sondern er hat es jetzt gerade schon angedeutet, eine Motorradkarriere vom Feinsten hingelegt, auch Rennen gefahren. Und das ist tatsächlich auch der Zusammenhang, in dem ich ihn das erste Mal wahrgenommen habe. Er war nämlich, wann war das? 2014, glaube ich, so in dem Zeitraum, auch im Fastbike, so als Journalist aktiv und hat über die IRC berichtet. Und ja, das, genau. Das ist, glaube ich, so das erste Mal, dass ich ihn wahrgenommen habe, also ne, als Autor und als, ich sag mal, Held dieser Roadracing-Geschichten. Und in dem Zusammenhang haben wir uns tatsächlich dann auch das erste Mal getroffen, ich glaube, 2016, glaube ich, als ich dann nämlich auch im Rahmen der IRC unterwegs war und so meine Leidenschaft für das Roadracing abseits des Fahrens entdeckt habe. Da bin ich nämlich auch dem Thilo das erste Mal begegnet. Und da war er ja schon ein gestandener Racer. Und was in dem Zusammenhang immer aufgefallen ist, er hat zwar jetzt diese Cross-Mopeds erwähnt und das Fahren, sind halt seine artistischen Fähigkeiten, will ich es mal sagen. Er ist nämlich ein herausragender Stoppy- und Wheelie-Fahrer.
Ja, das hat da zum Glück immer oft funktioniert. Aber es gab auch Tage, wo das halt, es ist ja immer so, man fängt ja irgendwas an zu üben. Und man ist ja nicht gleich Profi in der ganzen Sache. Also es gab auch öfter mal Sachen, wo das nicht geklappt hat. Zum Glück hat das bei den Veranstaltungen meist immer gut geklappt, ja. Also mich hat das inspiriert. Wir waren früher mal Sandbahnrennen fahren, gucken mit meinen Eltern. Und da war Egon Müller. Und Egon Müller, das war so, da habe ich immer geguckt, Alter, was macht der für geile Sachen. Und ja, da habe ich mir gedacht, Mensch, Wheelie fahren das Ganze ganz gut, ne? Und Stoppi fahren auch. Und da freuen sich die Leute auch immer, wenn die sowas sehen, ne? Und wenn du nicht der Schnellste bist, dann hast du wenigstens eine gute Show abgeliefert. Und wenn du natürlich so, sag ich mal, wie beim Fischereihafenrennen, wenn du noch gewinnst und noch machst du eine gute Show, dann ist das natürlich Endstufe, ne? Mehr geht dann natürlich nicht, ne?
Du hast dabei aber auch noch die Burnouts vergessen, weil so habe ich dich auch ehrlich gesagt kennengelernt. Ich habe gesagt 2017, die genaue Genese können wir dann gleich noch aufklären. Wir haben uns auf jeden Fall getroffen in Sinzig bei der Firma Wunderlich auf dem Parkplatz. Und da kamst du dann auch mit dem Motorrad und leck mich am Arsch, wurde auf diesem Parkplatz Gummi versprüht, das war unfassbar. Und man muss dazu sagen, ich wusste gar nicht, mit wem ich denn da zu tun haben werde, mir wurde natürlich, oder mir war schon klar, wer du so grob bist und was du so machst, hatte mich ja vorher auch informiert, aber gar nicht natürlich, was das für so ein Typ ist. Und dann kommt Thilo da auf den Parkplatz mit diesem Motorrad in der Firma, da irgendwie alle am Arbeiten, ich meine, das ist im Gewerbegebiet, aber dreht da direkt am Kabel vom Allerfeinsten. Die Gummifetzen fliegen durch die Gegend. Es werden Wheelies gefahren, Stoppies gefahren. Das ist nur so kracht. Das war der absolute Wahnsinn. Und was du eben eingeleitet hast, familiär mit so ein bisschen Strecke im Garten, dem bist du ja auch treu geblieben, wenn man mal einordnet, wo und wie du jetzt so wohnst. Können wir das sagen, Thilo?
Ja, klar, natürlich.
Also den Wohnort habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ich bin dich dann irgendwann auch mal besuchen gegangen. Man fährt irgendwie durchs tiefste Gewerbegebiet irgendwie erstmal, kommt an Hallen vorbei und denkt sich, wo ist man denn jetzt gelandet? Und dann ist irgendwann ein schönes Anwesen mit einem kleinen Häuschen und nebendran mindestens genauso groß, also quadratmeterflächenmäßig bestimmt genauso groß, eine Garage mit Hebe. Ne? Es ist eine Halle, man muss wirklich sagen, eine Halle mit Hebebühnen, wirklich professionell, Wuchtmaschine. Ey, also da glaube ich, der ein oder andere Motorradhändler schaut da neidisch rüber, was da wohl passiert, ja. Und jetzt kommt noch der Hammer, Garten ohne Strecke direkt drauf, ja, da ist ein schöner Pool drauf, schöne Wiese, Kinder können ein bisschen spielen. Aber Herr Thilo ist ja nicht doof, der hat sich diese ganze Bude mal richtig schön an den Truppenübungsplatz gebaut, sodass halt sein Garten halt einfach noch viel, viel größer ist und da, wo dann irgendwie zu Einsätzen die Panzer rumfahren, mäht halt Thilo zu Trainingszwecken mit Freunden, Kind und Kegel schön den Rasen.
Ja, ich habe ja, also ich habe an meinem Garten habe ich so ein Waldgrundstück und da haben wir eine Pitbike-Strecke, ne? Also meine Kinder haben, die Kurz hat eine PB50 und die etwas größere, die hat eine PB80 und von meinen Kumpels, die Jungs haben auch alle so kleine Dinger und dann wir gucken dann und die fahren. Aber manchmal, ich habe noch eine 110er, so eine DRZ, so ein Pitbike, ich fahre natürlich da auch noch meine Runden und das macht echt Spaß, so gut zu gucken, wie die Kinder, also ich werde da immer daran erinnert, wie das bei mir so angefangen hat und im Grunde, wenn ich das Ganze mir hier so angucke, genauso habe ich bei meinen Eltern eigentlich auch gelebt. Also mein Vater hat auch eine Werkstatt, hat auch geschraubt und da war immer was los, immer war Besuch da, immer welche mit Autos, Motorräder und eigentlich läuft das hier genauso ab, nur halt 40 Jahre später.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Der Jan hat ja gerade schon angedeutet, ne, du hast ja diese riesige Halle, oder das, ne, du hast ja gesagt, es ist eine Halle und jede Motorradwerkstatt würde da von Neid erblassen. Aber das ist ja tatsächlich bei dir gar nicht mal nur das Thema Motorrad. Also gefühlt schraubst du ja immer an irgendeinem Verbrennungsmotor rum. Ich erinnere mich jetzt von, weiß nicht, wann war das, vor 3-4 Wochen, da habt ihr einen alten, was war das, T3 aufgebaut? T3,
ja.
Ich hab ja nur die Stories gesehen, das Ding sieht aus wie aus dem Ei gepellt und was habt ihr dem für eine Leistungskur verpasst? Weil der geht ja ab wie Schmitz Katze. Das ist ja quasi ein altes VW-Renntransporter. Das ist ja brutal.
Ja, also die Sache ist so, damals ich brauchte einen Renntransporter und hab mir von unserem, bei meinen Eltern war eine Gärtnerei, da stand so ein alter T3-Bulli und da war angeblich der Motor kaputt, den habe ich für 1000 Mark gekauft, war auch mein erstes Auto, da war ich noch 17. Dann haben wir 4 neue Kerzen da reingedreht, da lief der wieder und dann, ja, wie das so ist, VW-Werkstatt hat gesagt, die wollten den neuen verkaufen, der muss weg. Und dann wurde das mein Renntransporter erstmal, da habe ich den Crosser hinten reingekriegt und dann über die Jahre irgendwie habe ich dann immer mehr umgebaut. Erstmal umlackiert, dann auf einmal war ein 6-Zylinder-Motor drin, eine dicke Porsche-Bremse drin und so weiter und das Auto habe ich immer noch, also seit ich 17 bin. Der steht hier in der Werkstatt, da setze ich mich ab und zu mal rein, fahre eine Runde mit. Und den wir jetzt fertig gemacht haben, der war für einen Kumpel, auch mit dem VR6, also um die 200 PS das Ding. Ist jetzt kein Rennwagen, aber geht schon ganz gut für so einen alten Bus.
Und da, also für Burnouts und Wheelies, wie heißt es hier, Drifts im Kreisel hat es offensichtlich gereicht, oder?
Ja, da gibt es auch so ein schönes Video bei YouTube, das hat auch irgendwie fast 700.000 Aufrufe für T3 VR6. Könnt ihr euch mal angucken. Da, ja genau, das ist das Auto gewesen. Und ich habe so einen Hang zu alten Autos. Ich habe noch einen alten Käfer und einen Golf 1 Cabrio. Und ja, das macht einfach Spaß, ne?
Also und da braucht man auch Platz.
Und da braucht man Platz. Und da schraube ich dann so ein bisschen rum. Und wenn meine Kumpels was haben, die können natürlich auch gerne schrauben. Und ich habe eine Fräse, eine Drehbank und so weiter. Auch wenn mal gerade irgendwie ein paar Anpassarbeiten zu machen sind, ob man jetzt Supermotorräder in irgendein Moped reinbaut oder sonst irgendwas. Das ist alles machbar. Und das bockt auch. Ich meine, ich sag mal, wo ich ein bisschen jünger war, da war ich vielleicht noch ein bisschen wilder mit der Schrauberei, da ging das spät in die Nacht. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz mehr so. Vielleicht liegt es auch an den Kindern, aber der Spaß ist immer noch da und man kann alles schnell reparieren und braucht nicht irgendwo losfahren. Ne?
Jan, an dieser Stelle muss ich ganz kurz einhaken. Vorgestern war das, glaube ich, ne? Ja. Habe ich Thilo natürlich wie alle meine Kontakte so ein bisschen auf Instagram gestalkt, ne? Und ich glaube, es war irgendwann um 23 Uhr, kam dann das Abschluss, die Abschlussstory aus seiner Garage, dass er seine Gas getunt hat, oder beziehungsweise optimiert getunt, will ich jetzt gar nicht sagen, ne? Also, dieses mit von wegen, naja, das Schrauben bis tief in die Nacht, ging dann vermutlich eher bis morgens um 3 oder 4.
Ja. Genau, richtig.
Also er ist immer noch extrem aktiv und ich frage mich einfach, das hat Jan vorhin ja auch schon angedeutet, frage mich einfach jedes Mal, wie macht der Junge das nur? Ne? Er sitzt nur auf dem Moped oder er schraubt irgendwo in der Garage und gefühlt denkt man, der kann gar nicht arbeiten, aber du arbeitest natürlich auch ganz normal, ne? Du hast ja auch einen normalen Job.
Ich bin seit 24 Jahren schon in einer großen Maschinenbaufirma, habe da vor ein paar Jahren mal meine Stunden reduziert. Also ich arbeite 4 Tage die Woche, aber ganz normal. Und das möchte ich auch gar nicht ändern, weil ich da weiß ich immer, was ich am Ende des Monats habe, was wiederum natürlich auch mein Haus bezahlt und so weiter und so fort. Und du bist vernünftig versichert. Und das andere ist mein Hobby, meine Leidenschaft. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache da nichts mehr oder habe keine Lust mehr, was wahrscheinlich überhaupt gar nicht vorkommen wird, aber dann habe ich immer noch einen sicheren Job, der mir mein Leben trotzdem weiterfinanziert, ne?
Aber nochmal, um auf deine Schraubertätigkeiten zurückzukommen, also ich bin mir sicher, im Zweifel der MacGyver der Zweiradgröße, kann man sagen. Ja. wenn mal irgendwie die ganzen japanischen Hersteller und Co. aufhören zu schrauben, gibt dem Thilo 2 Reifen und irgendwie ein bisschen Metall, dann schraubt er sich da mal schnell in seiner Werkstatt selbst was zustande. Für mich jetzt die wichtige Frage, du hast erzählt hier Motocross, dies und das, und ich habe es aber auch schon so ein bisschen angekündigt. Vielseitig unterwegs, bevor wir vielleicht auf die Geschichte mit der Skipiste zu sprechen kamen, wie war denn dann der Übergang irgendwie auch auf die Straße und irgendwie auf den Teerasphalt?
Ja, also mit 16 hatte ich so einen 1B-Führerschein. Da gab es immer so Aprilias. Ich glaube, ich war der erste Jahrgang, wo, wo du 125er fahren durftest. Und aus Italien gab es immer so schöne 125er, die hatten 34 PS. Und man durfte, glaube ich, 15 fahren. Und meine hatte dann, die hatten dann natürlich, die waren nicht gedrosselt. So fing das an. Danach gab es eine CR500 mit Supermoto und Straßenzulassung. Weiß nicht, kennt ihr das? Das ist so ein Vollcrosser mit 65 PS. Ja. Ganz ruppiges Ding. Damit ging das los. Und dann habe ich mir 2003 die erste Z1000 gekauft. 2004 nochmal eine, weil die erste kaputt war. Und dann fing das an mit ZX10, 2004 die erste ZX10. Und dann habe ich die aber immer umgebaut auf Naked Bike, weil ich irgendwie Naked Bike besser fand. Und damit bin ich dann ein paar Jahre immer, habe ich alle Modelle durch, so auf der Straße gefahren, und dann waren wir beim Fischereirafenrennen 2008 zum Gucken, und dann habe ich mich 2009 gesagt, ey, das ist die Veranstaltung, da musst du mitfahren, 20.000 Zuschauer, und das gibt's doch gar nicht. Und dann bin ich da quasi mit meinem Straßenmotorrad, habe Nummernschild abgeschraubt, das war eine 06er ZX-10R, mit ABM-Gabelbrücke, Magura-Lenker drauf, vorne eine Z1000-Maske, und da bin ich da gestartet und bin, ich glaube, war gleich 4. im Zeittraining. So hat das Ganze angefangen. Und vorher bin ich Motocross-Rennen gefahren und, ach, Supermoto, Deutsche Meisterschaft, wie hieß das denn damals? C1-Klasse, glaube ich, also da bin ich auch 3 Jahre gefahren, genau. Das war so.
Das ist die Vorgängerin von der jetzigen Supermoto-IDM, ne?
Richtig, genau. Supermoto IDM heißt das heute. Ich glaube, das wäre in dem Fall die S2-Klasse, heißt das heute, glaube ich. Das habe ich 3 Jahre gemacht. Ich dachte, wäre vom Motocross der Offroad-Teil, der hat immer super geklappt, aber auf der Straße, das war noch nicht so optimal. Habe mir auch oft wehgetan, muss ich sagen. Und dann, ja, mit diesem Fischereihafenrennen hat das so quasi angefangen, dass ich dann so, da war ich schon 30 Jahre, glaube ich, oder 29, dass ich mir wirklich ein Rennstreckenmotorrad gebaut habe. Also ich bin da im ersten Jahr 4. geworden, und dann habe ich gesagt, ey, jetzt gucken wir mal. Da habe ich mir so eine verunfallte ZX-10R geholt, 08, glaube ich, war das damals. Und dann bin ich so ab und zu mal auf Rennstrecke gefahren und habe das ausprobiert. Und dann sind wir wieder hin zum Fischereihafenrennen, und dann war ich, glaube ich, gleich im darauffolgenden Jahr auf dem Treppchen, und das hat dann die nächsten 10 Jahre, war das so Standard auch, dass ich irgendwie...
Standard.
Das hört sich jetzt doof an, aber ich war immer auf dem Treppchen, und ich habe, glaube ich, das Fischereihafenrennen 2012, glaube ich, das erste Mal dann gewonnen, auch mit einer ZX-10.
Erklär doch vielleicht einmal kurz, was ist denn überhaupt das Fischereihafenrennen für die, die damit
noch nicht so viel anfangen? Ja, klar. Also das Fischereihafenrennen ist das verrückteste Road Racing, was es in Deutschland gibt. Ich meine, Road Racing gibt es außer am Froburger Dreieck, gab es halt nur das Fischereihafenrennen. Das ist hat eine Tradition von über 50 Jahren, also das geht im Bremer Hafen, findet das statt, ist im Hafen und quasi ist öffentliche Straße, die dann abgesperrt wird mit Strohballen und so Schikanenhindernissen und dann richtiges Straßenrennen, wie das so vor 50 Jahren halt gefahren wurde. Also und sehr viele verschiedene Rennklassen.
Gibt es jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich glaube, du warst auch der letzte Gewinner, bevor es sozusagen in die unverhoffte Pause kam, richtig?
Genau, 2017 war ich der letzte Gewinner, ich glaube sogar mit dem Doppelsieg. Und seitdem mit dem DMSB alles sehr schwierig. Die sind da jetzt nicht gerade so förderlich, dass sie denen helfen, dass es da weitergeht. Die schmeißen denen eigentlich mehr so Steine in den Weg. Unverständlich eigentlich. Ja, es ist wirklich schwierig. Und ich
WMSB, der Deutsche Motorsportbund.
Ja, genau. Der eigentlich dafür sorgen sollte, dass die dir helfen, dass du so eine Veranstaltung hinkriegst. Aber naja, ist ein anderes Thema. Da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen. Auf jeden Fall denke ich, ich hoffe, dass es wiederkommt. Aber es sieht wirklich schwierig aus. Schleißer Dreieck gibt es auch noch so in der Form. Was ja aber auf jeden Fall, es war auch ein Straßenkurs, aber nicht so speziell wie jetzt das Fischerei auf dem Rennen. Da fährst du halt um Häuserecken rum. Man sollte da nicht stürzen, sagen wir mal so, ne?
Jetzt hast du das Thema ja schon angesprochen, auch mit dem Frohburger Dreieck. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Genau. Du bist dann ja auch die IRRC gefahren. Das ist ja quasi eine internationale Road Racing Veranstaltung mit Rennen in Tschechien, in Belgien, in den Niederlanden. Holland. Genau. Inzwischen auch in Finnland. Waren dann für dich auch das Fischereihafenrennen der Auslöser, dass du gesagt hast, hey Mensch, ich versuche mich auch mal mehr in so einem, wie soll ich sagen, kompetitiven Umfeld, weil dieses Fischereihafenrennen, das ist ja quasi eine einzelne Veranstaltung sozusagen, die findet jedes Jahr statt. Es ist ja, da fahren ja unterschiedlichste Teilnehmer von, ich sag jetzt mal, blutiger Amateur bis hin zum Journalisten und Racer. Und im Rahmen der IRC ist ja eher so, hat das ja wirklich so einen Wettbewerbscharakter, das ist ja eine richtige Rennserie. War das der Auslöser für dich, da mitzufahren dann?
Ja, genau. Also dann kam auch die, wie du vorhin schon sagtest, die Fastbike kam dann auf mich zu. Und dann bin ich, glaube ich, 2013 habe ich dann gesagt, komm, jetzt fahren wir mal die IRRC. Und mein damaliger Kawasaki-Händler oder mein Freund auch, Wolfgang Schneider, hat mir ein Motorrad gestellt, eine ZX-10R. Und dann ging es natürlich das erste Mal mit Stummel und Verkleidung fahren. Ich wollte eigentlich auch mit einer nackten ZX-10 starten, nur das wollten die leider nicht. Und dann, ja, war natürlich sehr spannend, wie man da abschneidet. Ne? Klar, die Diagramms kannte ich aus Bremerhaven. Aber Bremerhaven ist halt, da fährst du vielleicht Topspeed 200 und wenn du dann jetzt, sag ich mal, kommst dann irgendwie nach, Chimay ist sehr schnell, da fährst du halt fast 300 auf so einer Landstraße und dann mit Stummel, meine Stummel, die standen aber immer super gerade, also das ist irgendwie geblieben. Das hat natürlich auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, und ich bin da so, Top 10 war schwierig, aber so 10, 15 rum, da bin ich so meistens gefahren. Aber und man hat natürlich sehr viele verschiedene aus verschiedenen Ländern Leute kennengelernt, war wirklich eine sehr tolle Zeit. Ich bin gefahren 13, 14 und bis 2015, genau.
Jetzt sind ja die IRC eher so eine Insider-Geschichte, ne? Also wenn man sich mit Roadsing beschäftigt, kennt man das ein bisschen. Jan hat es vorhin im Vorgespräch schon angedeutet und vorhin mit diesem Race to the Clouds schon so einen Hinweis drauf gegeben. Du bist ja auch wirklich eine der legendärsten Rennveranstaltungen überhaupt gefahren. Wie kam es denn dazu und was war das denn genau?
Warte mal, vielleicht sollten wir in dem Sinne einwerfen, Walter Röhrl, vielen Leuten Begriff. Ich glaube, er ist der, den man damit auch am meisten verbindet, um das nochmal auch als Stichwort einzugeben, wenn wir über das Race to the Clouds sprechen.
Ja, also wenn du von Pikes Peak erzählst, dann sagen die meisten, ja, was ist das? Und dann die Älteren auf jeden Fall, dann sagst du, Walter Röhrl ist da gefahren mit dem Audi damals. Und dann fällt bei den meisten Leuten der Groschen. Ja, also mein damaliger Sponsor, da bin ich für die Firma Wunderlich gefahren. Und da habe ich so gedacht, ey, wir müssen mal irgendwas Geiles machen, lass uns mal Pikes Peak machen, habe ich so dem Frank, dem Geschäftsführer gesagt, dem Frank Hoffmann. Und so ist das dann irgendwie entstanden. Da habe ich gesagt, okay, wir packen das an. Ist natürlich nicht ganz so einfach, ne, viele Hürden zu nehmen. Man muss da so eine Bewerbung machen und auch ein bisschen was vorweisen, was man so gefahren ist. Und so sind wir dann, haben wir uns da wirklich angemeldet und wurden dann auch genommen. Da darf man auch nicht, darf man auch nur mit einem Naked Bike fahren. Das war für mich natürlich wieder super, ne? Also weil ich das halt lieber mache wie mit dem Stummel. Und ich habe auch tatsächlich vorher nochmal Walter Röhrl auch getroffen. Bin da hingefahren, habe mich mit dem unterhalten. Super Typ. Ich war total nervös, ey, fast so am Zittern. Da sagt er, ey, beruhig dich erstmal, alles gut, ich bin hier auch nur ein Mensch. Und das war schon klasse, wie er so erzählt hat von früher, wie das war, wie das angefangen hat, da wo er da gefahren ist. Der kam da ja natürlich als, ich glaube, da war er schon Rallye-Weltmeister, kam dahin. Ich bin ja quasi als niemand dahin gefahren. Und es gab ja auch überhaupt keine Erwartungen großartige so. Ne? Also ich habe das für mich so abgesteckt, wenn ich Top 5 fahren würde, wäre super. Und das war es eigentlich, ne?
Vielleicht sollten wir nochmal kurz einordnen, was es genau ist, Pikes Peak. Walter Röhrl haben jetzt wahrscheinlich schon viele irgendwie mal gehört, legendärer Rennfahrer auch auf jeden Fall sicher. und wir haben schon mitbekommen, es geht irgendwie um Rennen und Naked Bikes, hast du gesagt, aber Race to the Clouds, warum? Es ist ein einmal im Jahr stattfindendes Event. Genau. Und es findet eben statt auf dem, wie heißt denn der Berg? Der heißt Pikes Peak, oder?
Der heißt Pikes Peak in Colorado in Amerika, genau.
Genau, in den USA. Und es ist also kein Rennen mit einem Feld, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wo mehrere gleichzeitig starten, sondern es gibt auch nicht irgendwie einen Rundkurs, sondern es geht von A nach B. Genau. Und zwar startet man etwas weiter unten und dann sind es irgendwie über 1000 oder knapp 1500 Höhenmeter, die man besteigt. Genau. Und am Ende kommt man bei 4000, ich schaue gerade nebenher nämlich nochmal nach, weil ich mir nicht sicher war, 4301 Metern über den Meeresspiegel raus. Das sind 20 Kilometer, glaube ich, die man fährt oder so.
Ja, genau. Also das ist ganz klassisches Hillclimb gegen die Uhr. Also man fährt alleine gegen die Uhr 20 Kilometer und das ist spektakulär. Es ist halt, dass du auf diese über 4000 Meter hochfährst und die meisten Bergrennen sind auch viel kürzer. Also keine Ahnung, wir haben hier in Osnabrück zum Beispiel eins, das geht 3 Kilometer oder so und das geht wirklich 20 Kilometer. Du startest so auf 2700 Metern, meine ich. Und fährst dann hoch auf diese 4300 Meter, ist, ich glaube, 70 Autos starten da, aber mit denen hast du eigentlich gar nichts zu tun und 35 Motorräder starten da in verschiedene Klassen aufgeteilt.
Ja, und man muss mal dazu sagen, die ganzen Rahmenbedingungen sind ja auch nochmal hervorzuheben. Ich glaube, die meisten denken sich, wow, das ist dann irgendwie so ein ganzes Wochenende und alles ist gesperrt und die ganze Zeit Jodelsaugen runter, aber nee, ne?
Nein, es ist super speziell und zwar ist da eine Trainingswoche und dieser Berg, das ist wie eine Passstraße, da musst du für bezahlen. Die macht um 8 Uhr auf, dann bezahlst du $15, glaube ich, kannst da hochfahren und kannst dir das angucken. Ist halt absolut touristisches Aussichtsplattform oder wie auch immer. Da muss halt alles vor 8 Uhr passieren. Das heißt, wir sind 3 Uhr nachts aufgestanden, sind diesen Berg gefahren und diese Strecke ist im Training in 3 Sektionen aufgeteilt. Unten, Mitte und oben. Und dann trainierst du an einem Morgen quasi. Das ist dann so, die Leute stellen sich dann auf. Und wenn die Sonne aufgeht, wird einmal mit allem an eine Sichtung gemacht, dieses Teilstück wird gefahren, dann fahren alle wieder runter und dann geht das quasi los, einer nach dem anderen, bis oben hin wieder, dann alle warten, wieder runter und das schaffst du dann, wenn es gut läuft, 4-5 Mal an so einem Morgen, weil um 8 Uhr ist definitiv, egal was passiert, ist Schluss.
Weil die wollen ihr Geld verdienen.
Genau.
Dann, und die Leute wollen ja auch drüber und runter, ne? Also es ist ja eine öffentliche Straße, so wie du gesagt hast.
Richtig, und da müssen alle wieder runter, also das ganze Geraffel, was da hochgeschlürt wurde, muss dann wieder runter, raus, dann fährst du quasi wieder zu deinem, wir waren im Hotel oder beim ersten Mal waren wir auf einem Campingplatz, dann machst du dein Moped fix, entweder nochmal neue Reifen, guckst alles nochmal durch und dann geht das Ganze am nächsten Morgen wieder los, 3 Uhr morgens aufstehen, alle wieder in Bulli, Moped rein, dann geht's zur nächsten Sektion, also dann zum Beispiel auf die Mittelsektion und dann wird da gefahren. Und das geht dann über eine Woche.
Jetzt muss man dazu sagen, ne? Also du startest auf 2700 Meter, ne? Endest auf 4300, startest morgens, wenn die Sonne aufgeht, und bist fertig um 8. Ne? Mhm, genau. Jetzt sind wir da, das ist, glaube ich, Ausläufer Rocky Mountains, glaube ich, ne?
Ja, richtig, genau.
Wenn ich da auf 2500 oder 2700 Meter starte, morgens, wenn es dunkel ist, ne? Dann stelle ich mir das sehr, sehr kühl und frostig vor. Also alles andere als eigentlich renntaugliche Bedingungen.
Ja, genau. Also beim ersten Mal bin ich ganz normal. Ich so, wir nehmen die ganz normalen Straßenreifen erstmal. Nur die lassen dann auch doch schnell nach. Und dann musst du immer die Reifen natürlich vorheizen. Wir haben Metzler gefahren, die Reifen vorheizen. Du fährst dann hoch, dann wartest du, bis alle natürlich wieder oben sind. In der Zeit kühlen die Reifen natürlich wieder runter. Dann eierst du wieder runter. Dann kommen sofort die Heizdecken wieder drauf. Dann guckst du natürlich, dass du wieder ein bisschen Temperatur in das Ganze reinkriegst. Und dann wird wieder gestartet. Also es ist ganz anders wie eine Rennstrecke. Du hast überhaupt nicht die Top-Bedingungen. Die Straße wird nicht sauber gemacht. Es könnten theoretisch Tiere über die Straße laufen. Es ist uneinsichtig. Es geht neben dir auf einmal 1000 Meter runter. Es ist schon sehr verrückt. Also ich habe mich
Da geht dir doch der Stift, oder?
Ja, ich sag mal so, ich habe mich ein halbes Jahr vorbereitet. Ich habe mir eine PlayStation gekauft und Dirt Rally heißt das Spiel, glaube ich. Da ist das Pikes Peak drauf und dann habe ich abends so immer, also ich bin kein Computerspieler, aber ich habe es dann halt gemacht, eine Stunde gespielt, um mich vorzubereiten. Das sind 156 Kurven bis oben hin. damit ich zumindest den Ablauf habe, welche Kurve wann kommt. Und das ist wirklich sehr gut rübergebracht. Nur wenn du dann da stehst und wo ich das erste Mal hochgefahren bin und dann siehst du diese Abgründe und so, ja, ich glaube, da denkt jeder einmal, alter Schwede, hoffentlich geht das hier alles gut, ne?
Also ist der Wahnsinn. Und dann bist du die komplette Distanz wirklich nur am Rennen gefahren, richtig?
Richtig. Die komplette Distanz, diese 20 Kilometer, fährst du dann wirklich nur an diesem Rennsonntag. Und so ein paar hundert Meter zwischen den einzelnen Stationen, die fährst du dann wirklich nur im so 200 Meter oder so, die fährst du dann wirklich nur im Rennen. Die fährst du nicht mehr im Training.
Das ist so abstrus.
Ja, völlig verrückt. Und es wird auch eine Startreihenfolge rausgefahren, und zwar aus dem Grund, der die schnellste Zeit hat, startet quasi als Letzter. Das heißt natürlich, wenn morgens, da geht's später los, aber du startest dann in den Tag hinein noch später. Also ist das Wetter vermutlich, die Temperaturen schon besser. Und das ist natürlich für den Asphalt umso besser, ob du jetzt da 3-4 Grad auf dem Asphalt hast oder 25-30. Ne? Also ist für alles
völlig abstrus.
Für das Fahrwerk, fürs Motorrad, für die Reifen und für den Fahrer große Herausforderung.
Das heißt also, das muss man auch nochmal einordnen, das Rennen findet dann natürlich nicht vor 8 Uhr statt? Oder
genau, da ist einmal gesperrt, den ganzen Tag der Berg gemietet, oder ich weiß nicht, wie die das machen. Dann fahren morgens bei Dunkelheit die ganzen Zuschauer müssen natürlich auf den Berg hoch, die fahren dann hoch, verteilen sich überall und dann fängt das Rennen an. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Uhr das war, 9 oder 10 Uhr fängt dann der Rennablauf an, die Motorräder fangen an und danach kommen dann die Autos. Und dann ist oben ist eine Hütte, da sitzt du dann ja ein paar Stunden und nachher fahren alle zusammen dann wieder runter mit den Autos. Also Motorräder, Autos fahren dann alle zusammen runter, dann gibt es Leute abklatschen, die stehen da, ist atemberaubend.
Jetzt. Also muss da dazu auch mal sagen, ich erinnere mich an ein Bild, wo du dann auch oben auf dem Pikes Peak standest und Schnee um dich herum war.
Ja, genau. Wir sind bei schönem Wetter hochgefahren morgens und also die Abfahrt war fast gefährlicher hier runter. Genau, da ist das Wetter gedreht und dann war auf einmal oben Schneeverwehung. Ne? Ja klar. Wir haben, ja, in der vereisten Straße quasi runtergefahren mit Slicks, war jetzt nicht so nicht so geil. Und auf 4300 Meter, wenn du da lange bist, das macht, kriegst du auch Kopfschmerzen. Du musst sehr viel trinken. Wir hatten immer so Oxygen-Polen, ne? Die kannst du quasi puren Sauerstoff reinsaugen. Aber das merkst du schon, du wirst müde, ne? Der eine geht da besser mit um, der andere geht da schlechter mit um, ne?
Wollte ich gerade sagen, darauf kannst du dich ja auch kaum vorbereiten, weil die Kurven lernen auf der PlayStation, okay, also das ist ja eigentlich schon abstrus genug. Aber wenn du dann mal diese 20 Kilometer am Stück fährst und die Luft wird immer dünner im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, beim Fahren direkt habe ich es gar nicht so gemerkt. Also ich war 4 Wochen vor Ort, bin dann auch da joggen gegangen mal und vorher auch mit dem Motorrad immer hoch und runter gefahren, habe mir das angeguckt. Also im öffentlichen Verkehr wird noch eine angemeldetes Motorrad mit. Nur du darfst da auch wirklich nur, ich glaube, 25 Meilen fahren. Und da sind so Sheriffs, die gucken dann, dass da auch keiner schneller fährt. Im schlimmsten Fall haben die mir gesagt, wenn du da jetzt irgendwie beim ersten Mal bin ich da hochgekachelt, einfach dachte, ja, was soll's. Wenn du Pech hast, dann schließen die dich vom Rennen aus, ne, wenn die dich da erwischen.
Die haben das schon wahrscheinlich schon auf dem Schirm, ne? Weil ja, das natürlich, ist ja, klar. Die wissen ja, die kennen ihre Pappenheimer und die wissen, dass sie halt vorher da sind und da halt eventuell schon quasi Trainingssessions einlegen.
Genau.
Obwohl es noch gar nicht so weit ist. Genau. Hast du, ich muss gestehen.
25 Meilen, 40 km/h übrigens.
Ja, ich das, jetzt ist, mal gesagt, das ist nicht ja. schnell.
Hast du Hintergründe zur Geschichte des Rennens? Weil mir ist das natürlich ein Begriff und vor allen Dingen ne, durch die Walter Röhrl-Videos, das war so das erste Mal, dass auch ich damit in Kontakt gekommen bin. Aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie es mal zu diesem Rennen gekommen ist und wie das entstanden ist. Also ich weiß zum Beispiel, oder ich weiß, gerade wenn man sich eben diese Walter Röhrl-Geschichten anschaut, dass ja die Urversion oder als die mit diesem Rennen gestartet haben, waren ja Großteile der Strecke noch nicht mal asphaltiert. Ne? Das war nee, ja wirklich Rallye Offroad, ne?
Oder Offroad nicht, sondern. Ich meine 1903 oder was wäre das erste Mal gewesen. Und der damalige Gouverneur da von Colorado Springs, der wollte irgendwie eine Attraktion haben und hat halt diese Straße da hochgebaut und dieses Rennen auch. Und also, da sind da immer wieder auch namhafte amerikanische oder auch später europäische Rennfahrer hingekommen und normal ist das, sag ich mal, eine Hobbyveranstaltung, würde ich jetzt fast sagen, aber es sind immer große Teams dahin gefahren, um sich zu beweisen oder wie man das so nennen kann. Und irgendwann, ich glaube, dann war es erst nur teilasphaltiert und seit, glaube 2010 oder so, ist das komplett asphaltiert. Also ich wäre auch gerne im Schotter gefahren, hätte ich jetzt auch kein Problem mit gehabt, irgendwie so Dirt Track. Die sind früher auch teilweise 4 oder 5 Mal gegeneinander gefahren, gab es auch mal, also Motorräder, ne?
Ah, das wollte ich, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage geworden, ob es denn tatsächlich zu der Zeit, als es noch Offroad war oder beziehungsweise Teil Offroad, ob damals auch schon die Motorräder fahren durften oder ob das dann eine reine Autoveranstaltung gewesen ist.
Da sind die halt mit so Dirt-Track-Motorrädern meist gefahren oder irgendwie umgebaute Motocross-Motorräder. Ne?
Ja, ja, verrückt.
Ja, ja, also wirklich. Dann gibt es da am Tag vor dem Rennen, den Samstag, ist ein Fanfest noch unten, also Downtown in der Stadt. Da stehen dann alle Rennwagen ausgestellt, ist ein riesen Freestyle-Show, da sind tausende Zuschauer und da kann jeder so seinen Stand aufbauen, dann kannst du Autogramme schreiben und quatschen und also das ist eine super Erfahrung und ich durfte das 2 Mal machen, das war natürlich super, super gut, also vielen Dank nochmal an Firma Wunderlich, die das so alles ermöglicht hat, ne?
Also, dass das Rennen natürlich aber halt auch echt seine krassen Seiten hat, das hast du leider auch hautnah miterlebst. Nicht nur, dass man da einfach die Schlucht runterschaut. Du warst, glaube ich, auch in dem Jahr dabei, als dann Ducati mit Carly, wie spricht man aus?
Carlin Dunn. Nee, tatsächlich nicht. Die Lucy war dabei, aber der Carlin Dunn, der hat sich, wo ich da das erste Mal Rookie war, 2017, hat er sich um mich gekümmert oder um die Rookies. Da hatte ich viel mit dem zu tun. Ne, der hat uns so seine Tricks, wie er sich die Strecke merkt und so genannt. Und der ist 2019 in der letzten Kurve vor Startziel wirklich, wie der jetzt gestürzt ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Ja, klar, das ist brandgefährlich. Das ist, ja, also, ja, wenn es nicht funktioniert, ist es gefährlich, auf jeden Fall.
Jetzt ist das ja für dich tatsächlich nicht das erste Mal gewesen, dass du mit den Gefahren so ein bisschen oder ja konfrontiert warst. Du hast ja, wie gesagt, an der IRC teilgenommen. Da ist dein Bruder auch gefahren und leider bei einer Veranstaltung, bei der ich auch zugegen war, schwer verunglückt und leider auch eine Querschnittslähmung zurückgeblieben. Wie geht man denn als Rennfahrer mit diesen Gefahren um? Vor allen Dingen, also es passiert ja immer wieder was, aber vor allen Dingen, wenn das halt so im Familienrahmen tatsächlich passiert, wie verarbeitet man das oder wie steckt man das eigentlich auch weg, dass man dann trotzdem weiter das Hobby betreiben kann?
Ja, also du musst erstmal sowieso von dir ausgehen, du musst so viel Vertrauen zu dir selber haben, dass du sagst, also ich habe mir immer gesagt, mir passiert das nicht. Du hast hier immer Gründe gesucht, warum, oder guck mal, da ist das schiefgelaufen, darum ist dem das passiert, so ungefähr, ist natürlich totaler Quatsch. Es kann im Grunde jedem passieren, es kann immer ein Defekt am Motorrad passieren, aber ich war leider öfter dabei, wo tödliche Unfälle auch in der IRC beim Straßenrennen passiert sind und wo man den Leuten natürlich auch irgendwie nahe gestanden hat oder vorher noch mitgesprochen hat und 2015 am Frohburger Dreieck war mein Bruder direkt hinter mir, ist gestürzt, also in einer Kurve ist er, keiner weiß warum, gerade ausgefahren über die Bordsteinkante und hat dann sein eigenes Motorrad in den Rücken gekriegt und die haben rot geschwenkt, ich habe nach hinten geguckt, der war weg, dann musste man die Strecke noch einmal rumfahren, dann habe ich gesehen, wie da alles lag, habe das Moped hingeschmissen, bin da hingelaufen, ja klar, weil keine Ahnung, was man da denkt. Schön ist das nicht, besonders noch, wenn du deinen eigenen Bruder da siehst, wie der da so liegt und um sein Leben kämpft. Aber ich sag mal, im Groben und Ganzen ist klar, er ist jetzt querschnittsgelähmt, was schlimm genug ist, aber ansonsten ist er noch genau wie vorher. Er ist klar im Kopf, hat immer noch Lebensfreude. Ja, es ist schwierig, aber man liebt diesen Sport so, dass man diese Risiken halt eingeht. Jeder weiß, der das macht, der weiß, was passieren kann, aber man verdrängt das natürlich. Wenn du da anfängst, da großartig lange nachzudenken, wie und was passieren kann, dann muss man es lassen, glaube ich.
Ja, ja. Toughes Thema. Ich glaube, du bist wie kein anderer dir der Sache trotz dessen auch bewusst, ne, und hast deinen Weg natürlich gefunden, mit umzugehen. Jetzt sollten wir aber mal wieder zu anderen Stationen deines Lebens kommen. Pikes Peak, krasses Ding. Also glaube ich, weiß ich nicht, wie viele deutsche Motorradfahrer oder Fahrerinnen gab es denn tatsächlich, die daran teilgenommen haben? Weißt du das?
Also ich war ja in einem Jahr mit Lucy Glöckner da, in 18. Ja. Ansonsten weiß ich jetzt momentan gar keinen deutschen Motorradfahrer, der da gefahren ist.
Also auf jeden Fall ein sehr elitärer Club, den du da betreten hast oder den du dann sozusagen auch mitbegründet hast, ganz offensichtlich. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber ja, wir haben schon gesagt, es gab auch verschiedene andere Stationen, die du dann noch, denen du begegnet bist. Und für mich irgendwie auch mit die spannendste, du bist mit dem Motorrad wirklich eine voll beschneite Skipiste hochgeballert.
Zweimal sogar, ja. Einmal mit einer R9T und einmal mit einer, hatte ich eine 97 KTM umgebaut, genau.
Also wenn man das hört, denkt man einfach nur, du bist einfach echt bekloppt.
Nein, es gibt ja schöne Veranstaltungen, wir nehmen einfach dran teil, verstehst du? Wir haben uns das ja nicht ausgedacht. Wir haben gesehen, guck mal, da gibt es dieses Harley und Snow und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Jekyll und Hyde ist damals auf mich zugekommen oder auf Wunderlich, haben wir so ein Ding zusammen gemacht. Wir haben hier so eine R9T. Da ist Chris Pfeiffer im Jahr davor, glaube ich, mitgefahren und dieses Jahr darfst du fahren. Ich so, jawohl, hurra, mache ich, wo muss ich hinkommen? Und das war dann in Südtirol und da fährst du auch gegen die Uhr, quasi ja, eine Skipiste hoch. Wer am weitesten kommt oder nachher im Endeffekt, wer am schnellsten oben ist, hat gewonnen. So einfach ist das, aber mit so einer R9T kannst du natürlich nicht viel reißen, aber es war top.
Nee,
es war,
mit was gewinnst du denn da?
Also da war so ein Ami, die haben dann so 99 KTMs mit Lachgaseinspritzung, die haben eigentlich das Vorderrad gar nicht auf dem Schnee, da ist nur das Hinterrad und dann lange Schwinge und also wirklich sehr speziell dafür umgebaut. Wir hatten zwar auch eine lange Schwinge, aber so eine R9T, die ist natürlich auch schwer und so, also da ging nicht mit viel zu, ich bin zwar auch hochgekommen, aber das Runterfahren ist tatsächlich gefährlich. Oben gibt's dann Schnaps, wenn du das schaffst. Da steht so einer, der ist dann selber total stramm, weil er wahrscheinlich die Pulle alleine getrunken hat, aber dann gibt's Schnaps. Und dann musst du wieder runter. Das ist tatsächlich viel, viel schlimmer wie das Hochfahren, weil du die Fuhre gar nicht gebremst kriegst und dann halt immer hinfällst und dann stehen links und rechts hunderte oder tausende Zuschauer. Die warten da ja nur drauf. Aber ja, das war ganz witzig. Und dann im nächsten Jahr hatte ich so eine 97 KTM, die hatte ich mir dann mit so hinten auch verlängert und mit so 60-60 Winkelstahl auf einen Autoreifen geschraubt und da bin ich, glaube ich, sogar Vierter mit geworden. Also da war ich schon nah dran an diesen anderen Jungs. Aber immer noch nicht optimal, aber es hat super viel Spaß gemacht und dann gab es noch 5 gegen 5, quasi mit normalen Enduros und das habe ich sogar gewonnen, also immer 5 Mann gegeneinander und dann wer am schnellsten oben ist. Also super Veranstaltung. Da habe ich den Walter Röll zum Beispiel auch wieder getroffen, der war da und die Jungs hier von Orange County Shoppers, die waren da auch. Kennt ihr die?
Ach, ja, ne? Ja, klar, die, genau. Die Tuttles. Ja, genau. Paul genau. Tuttle und Paul Tuttle Junior, ne?
Genau, so, genau. Das ist so ein Harley-Händler, der das immer veranstaltet und der lädt immer so Gäste ein. Also ist nächstes Jahr auch wieder und ich bin echt schon überlegen, ob ich meine ZX-10 dafür mal umbaue oder irgendwas. Also ein geiles Event, Harley und Snow.
Jetzt hast du ja jetzt ne geiles Event, Haken dran, du warst am Pikes Peak, geiles Event, Fischereihafen, mega geiles Event. Was, wenn du jetzt so zurückblickst auf deine tatsächlich unglaublichen 40 Jahre Zweiradfahren, was sind denn für dich so die absoluten Highlights oder was, du bist ja auf Asphalt unterwegs, du bist im Dreck unterwegs, du bist Motocross, Skipisten etc. Was würdest du denn sagen, ist für dich so das, wo du denkst, boah, das will ich auf jeden Fall nochmal machen oder das werde ich mein Leben lang nochmal machen wollen.
Ja, also Pikes Peak war natürlich mega, mega. Also ich bin ja Vierter geworden. Das hat mich um 3 Sekunden zu langsam. Ich hätte echt gerne irgendwas da mitgenommen, was ich mir an der Wand hängen kann, also aus Metall oder sowas halt, ne? Dann hätte ich mindestens Dritter werden müssen, hat nicht geklappt. Das war natürlich eine super geile Erfahrung. Ob ich da jetzt nochmal unbedingt hin muss, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es zweimal gemacht, das war super geil. Ja, hier Erzberg-Rodeo, Extrem-Enduro habe ich auch zweimal gemacht, war auch cool.
Das muss man kurz einordnen, was ist das?
Ja, Red Bull Erzberg-Rodeo, das ist ein Extrem-Enduro oder in der Steiermark.
Also ich glaube, es ist wohl eine der härtesten, wenn nicht die härteste Enduro-Veranstaltung weltweit. Das ist in einem ehemaligen Erzsteinbruch.
Genau.
Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, guckt euch das mal an. Es ist unvorstellbar, dass man da überhaupt mit einem Motorrad fahren kann.
Genau, Service TV überträgt das immer komplett live. Eine super geile Veranstaltung. Aber ja, Mofa-Rennen sind wir auch mal gefahren, 12 Stunden. Ich muss sagen, ich habe eigentlich fast irgendwie alles, aber nicht geplant, sondern durch irgendwelche Zufälle, hast du Bock oder hin und her, viele Sachen machen können. Und da war alles irgendwie für sich besonders cool. Also, weiß nicht, ja, Fischereihafen natürlich. War auch geil. Also,
Alter, warte mal kurz. Ich habe gerade parallel mal zugeschaut. Mir hat das irgendwie immer was gesagt, aber ich habe noch nie also, so
du
richtig...
Du kanntest das gar nicht, oder was?
Na, also ich habe es vom Namen irgendwie gehört so und jetzt habe ich gerade mal parallel dazu geöffnet. Also es macht auf jeden Fall Sinn, Leute. Ich schaut mal auf erzbergrodeo.at oder so vorbei. Gibt es auch ein Highlight-Video, sehe ich gerade. Und was der Hammer ist, ich bin durch diesen Ort diesen Sommer mit dem Wohnmobil gefahren. Und Eisenerz heißt der Ort und erstmal muss man dazu sagen, wir kamen da irgendwo aus den Bergen halt raus, alles wunderschön und da ist, also ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber der Ort und so ist wirklich, wirklich nicht schön. Das ist halt so eine alte Bergbaustadt irgendwie, da halt hingesetzt, alles irgendwie völlig verrußt und so und du kommst aus den Bergen, also ich kam vom Norden her und fährst um die Kurve und auf einmal siehst du einen Bergbau. Der, also da musst du dann an so einem Camper, der schon eine sehr hohe Windschutzscheibe hat, trotzdem mit dem Kopf so nach vorne nehmen und dann ganz nach oben strecken, damit du das Ende dieses Berges siehst. Und nie im Leben hätte ich mir träumen lassen, dass da irgendwelche Menschen oder Tilos diesen Berg wohl offensichtlich hochballern. Das ist ja geisteskrank.
Ja, also ich bin da jetzt nicht irgendwie, ich bin bis Station 7 oder so gekommen. Also da war
mal viel, weil also es gibt offensichtlich
ja, da gibt es irgendwie 22 oder so. Also du musst erstmal am besten in der ersten, also da hast du 2000 Starter, 500 qualifizieren sich. Das geht wie folgt: Du musst da so 11 Kilometer im Berg hochballern, so schnell es geht, und dann die ersten 500, die qualifizieren sich. Und ich war irgendwie so auf 130 oder so. Und für das Hair Scramble nachher, also das den Hauptteil, stehen immer 50 Mann in einer Reihe. Und dann war ich halt in Reihe 3. Und das ist halt eigentlich schon fast zu weit hinten, weil die anderen natürlich vor dir gestartet sind und da kommen dann irgendwelche Hänge. Da sind dann auf einmal hängen da schon 50 Leute im Hang und da sollst du dann auch noch irgendwie hochfahren. Das wird natürlich immer schwieriger, wenn du nicht gerade Leute hast, die dich dann irgendwie hochziehen oder so.
Ich wollte gerade sagen, es wird auch offensichtlich kein Start- oder Sieggeld ausgezahlt, um nicht noch zusätzlichen Reiz für für irgendwelche Psychopathen zu geben.
Ja, also vorne, da fahren alles Profis, ne? Graham Jarvis und so, der hat das jetzt nicht mal gewonnen. Und die kommen auf jeden Fall alle wieder hin und weil das halt als das härteste Extrem-Enduro gilt, ob es wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen, aber es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Ich bin da zweimal mitgefahren und einmal sogar mit so einem Zweizylinder, mit so einer 800er BMW, bin ich diesen Prolog da hochgeballert. Das war auch nicht schlecht.
Also man muss natürlich, also ich finde für mich, das spricht so ein bisschen Bände, ne? Wenn du, also schaut euch das unbedingt mal an, was da fällig ist, um bei diesem Rennen mitzufahren, ne? Das ist wirklich abartig, ne? Also das machen nur kaputte Leute aus meiner Perspektive.
Danke.
Und Thilo, pass auf, das Verrückte ist, Thilo sagt, naja, ich bin ja gar nicht angekommen, war aber trotzdem schön so, ne? Also hat sich da gequält und geschunden und die Knie aufgeschlagen.
Also, man muss dazu sagen, also da kommen so ungefähr 10 Leute durch und das sind alles, fast alles Profis, ne?
Also das ist
also die wollen eigentlich gar nicht, dass da gar kein, die wollen eigentlich so, dass da so wenig möglich ist. Der Kai Kattoff, der das veranstaltet, der möchte eigentlich, dass da so gut wie gar keiner durchkommt. Der macht es jedes Jahr wieder schwerer, ne?
Das ist so unnormal. In dem Kontext, weil wir auch ein bisschen auf die Uhr schauen müssen, wir haben, glaube ich, schon eindrücklich vermitteln können, dass du offensichtlich in allen Bereichen unterwegs bist und wirklich dir auch jede Dummheit als Chance rauspickst. Aber mal Hand aufs Herz, was war denn im Zweirad-Kontext wirklich das Dümmste, was du jemals gemacht hast?
Das Dümmste. Boah, ich glaube, ich habe mich mal bei versammelter Mannschaft an so einer Tankstelle beim Sobifahren überschlagen. Das war ziemlich blöd. Das war nicht mal meine Karre. Ich so, gib mal her, ich zeig dir gerade, wie das geht. Und dann habe ich mich da halt überschlagen. Das war ziemlich doof halt irgendwie. Aber das passiert halt. Ne? Da musst du aufstehen irgendwie und.
Krönchen richten und weiter geht's, ne?
Ja, was willst du machen? Also. Ja,
aber wie bist du davon gegangen? Hast du gesagt, der ist eh ein scheiß Motorrad? Oder wie hast du
Nein, das? Ey, das war wohl ein Tacken zu viel, ne? Nö, was willst du machen? Das, wenn du, also jeden, der irgendwie was ausprobiert, ne, wenn der das gut kann, der wird davor auch zigmal auf die Fresse geflogen sein. Das sieht man dann natürlich nicht mehr, aber jeder fängt ja, egal mit was, du fängst ja irgendwann an und bist ja nicht gleich Profi, ne? Der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Talent dafür, der andere nicht, der eine kriegt's hin, der andere nie. Ist ja mit vielen anderen Sachen auch so, ne? Nein. Aufstehen, ich sag mal, wenn dir ein bisschen was wehtut, hast einen blauen Fleck, dann ist das ja alles gut. Wenn du natürlich lange im Krankenhaus liegst, dann sollte man sich das überlegen, ob man das nochmal macht. Ne? Ja, aber
gibt es ein Event, an dem du jetzt im Nachhinein nicht nochmal teilnehmen würdest?
Nee. Also klar, ich weiß noch, jetzt zum Beispiel nochmal auf Erzweg, habe ich gesagt, Alter, das mache ich nie wieder, und auf einmal haben wir uns da schon wieder angemeldet. Ne? Dann fährst du erstmal so nach Hause und dann tut auch nicht, nach einer Woche nichts mehr weh. Und dann sagst du, ey, eigentlich war es doch geil, ne? Also nee, ich glaube, ich würde alles nochmal machen. So, doch, auch immer so. Also jetzt, dieses Jahr haben wir zum Beispiel, es war ja eigentlich gar nichts, da haben wir so ein wildes Event, habe ich auf einer Messe kennengelernt, die haben gesagt, ey, wir machen so Beschleunigungsrennen am Strand, Wheels und Wake heißt das. Wie sieht's aus? Ich so, Alter, klar, habe ich Bock, machen wir. Und dann bin ich da hingefahren und hatte so eine alte RD350. Metzler hat mir einen schönen Stollenreifen hinten gegeben dafür und war ein klasse Event. Ich habe doch schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt, über 50 Meter einfach im Sand gegeneinander Rennen zu fahren. So ganz coole Leute irgendwie. Habe ich auch ein Video zu gemacht, kann man bei YouTube, bei Jens, guck mal gucken. Wheels und Wake. Also das war zum Beispiel das Highlight dieses Jahr. Es gab ja nicht viel dieses Jahr, ne?
Also ich muss an dieser Stelle gestehen, auch eine Aktion, die ich bei Thilo natürlich auf seinem Instagram-Account verfolgt habe. Und da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Video von seinem Instagram-Account, wie er nämlich quasi seine RD, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber gerade so rettet, bevor sie dem Nachbar, der auf der Nebenspur fährt, ihm um die Ohren klatscht, ne? Wheelie des Todes in einer verrückten Aktion die Geschichte noch gerettet. Also ich kann euch auf jeden Fall an dieser Stelle nur empfehlen, schaut mal auf Instagram vorbei, wenn ihr Instagram habt. Thilo_Günther, also Guenter10. Das ist der gute Thilo, mit dem wir heute Abend gequatscht haben. Sein Instagram-Account und seine Stories und sein Leben auf jeden Fall eine Reise und ein Abo wert. Guckt euch das an. Motivationsfaktor 1000. Und ich denke, all die Geschichten, die jetzt heute zum Besten gegeben wurden, sind ja quasi, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, ne? Thilo ist all das, was Jan und ich nicht sind. Er setzt das um, worauf er Bock hat. Und
das könnt ihr ja auch machen.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also ich bin jetzt, ich hier, ne? Jan und ich haben zu Saisonbeginn, haben wir drüber gequatscht, was wir uns alles vornehmen, ne? Und wir wollten unbedingt zusammen Enduro fahren.
Würde ich euch gerne mal einladen, euch beide.
Darauf würde ich jetzt hinaus. Vielen Dank, dass du das jetzt so direkt mit aufgelegt hast. Also es wäre mir auf jeden Fall ein Riesenfest und wir haben es ja gerade gehört von dir, kann man auf jeden Fall einfach auch sau viel lernen. Wenn es einer kann, dann du, würde ich sagen.
Ja, das weiß ich nicht, ich mache es einfach. Weißt du, die Sache ist ja, du kannst lange überlegen, dann überlegst du und machst es nachher nicht mehr. Ich habe das immer so gesehen. Also wir haben ja, wie gesagt, alles Mögliche ausprobiert und wenn irgendeiner kam, ey, wollen wir machen, habe ich, ja klar, was müssen wir machen, wo muss ich hinkommen, lass uns das machen. Das, jede Erfahrung, ob das jetzt eine gute oder schlechte ist, du hast aber die Erfahrung gemacht, ne? Und kannst sagen, das ist geil oder das ist nicht geil. Ne?
Geil, das müssen wir machen. Ich sehe mich dann schon, wie ich von Tilos beiden Töchtern völlig versägt werde. Das auf der
passieren.
Auf dem BW50.
Ja, das könnte durchaus passieren. Ja, die können das auf jeden Fall, ja.
Also man muss einfach nochmal zusammenfassen, Thilo, wirklich, so habe ich dich auch kennengelernt, als einer, der sich für nichts zu schade ist, der positiv das Motorradfahren lebt. Egal was, gib ihm irgendwas, wo es einen Gasgriff dran gibt und er wird damit schon irgendwie nach vorne fahren. Mal auf einem Rad, mal auf zwei Rädern, wie halt gerade die Sachen das alles so hergeben. Jedes Event wird mitgenommen, also ich glaube, da kann der ein oder andere neidisch werden. Neid bringt aber nichts, schaut euch lieber dann Thilos Account an. Erfreut euch an dem, was er macht, das ist der absolute Hammer. Und ich hoffe, dass wir das tatsächlich hinbekommen. Vielleicht sollten wir gleich mal im Anschluss hier noch sprechen. Terminfindung wäre jetzt aber hier nichts für den Podcast. Thilo, herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst. Herzlichen Dank für die Einblicke, für die kurzen Einblicke in ein echt beeindruckendes und bewegtes Leben in vielerlei Hinsichten. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen habt an Thilo, dann entweder schickt ihr ihm eine Nachricht auf Instagram direkt oder ihr könnt uns auch schreiben über die entsprechenden Kanäle info@gasgeflüster.de sowie auf den Social Media Accounts und dann werden wir das entsprechend nachreichen. Also, Thilo, nochmal herzlichen Dank.
Ja, ich danke euch, war lustig. Ne? Und kommt zum Enduro fahren. Ne?
Abgemacht. Ich nehme dich beim Wort.
Ja.
Geil. Vielen Dank. Tschüss, ja, Jungs, an alle da draußen.
Und danke fürs Zuhören. Ne? Tschüss.
Jo. Ciao.